Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Mehr Fortschritt wagen. Mit diesem Anspruch gegen SPD, Grüne und FDP vor gut 6 Monaten als Regierungsbündnis an den Start. Wie harmonisch die Arbeit in der Koalition seitdem abläuft, ist aber manchmal fraglich. Das zeigt sich aktuell an der Debatte über den Tankrabatt. Wirkt er nun oder ist er ein Flop? Da ist man sich selbst innerhalb der Ampel bisher nicht einig. Ebenso uneins zeigt sich das Ampellager zur deutschen Linie gegenüber der Ukraine. Dabei bleibt Bundeskanzler Scholz nicht verschont von Kritik aus den eigenen Reihen. Streit und Schulterschluss in der Ampelkoalition. Harmonie geht anders. So unser Thema und darüber wollen wir die nächsten 45 Minuten diskutieren. Mit dabei sind der Journalist Robin Alexander, meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio und die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Frau Reuschenbach, Sie forschen an der Freien Universität Berlin zu Parteien, hören auch hin, wie sie kommunizieren. Was überwiegt bislang in der Ampel für Sie? Der Streit oder der Schulterschluss?
Ja, wenn man sich dieses Bündnis in seinen ersten Monaten anschaut, dann war das tatsächlich ein Kaltstart im Krisenmodus, noch dazu in einer gänzlich unbekannten Konstellation, also wirklich eine echte Herausforderung. Und dafür würde ich sagen, hat es am Anfang halbwegs gut geklappt, aber in der Tat, zumindest in den letzten 2-3 Wochen, steht mehr Streit denn Schulterschluss im Vordergrund, weshalb ich aber trotzdem nicht das Bündnis an sich schon in Gefahr sehen würde.
Und über die Details sprechen wir im Verlauf der Diskussion ganz sicher. Ann-Kathrin Büsker, als Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk haben Sie ein Auge auf die FDP und unter anderem auf die Energiepolitik. Wie sehen Sie das? Ziehen die Ampelparteien derzeit am selben Strang?
Vielleicht nicht am selben, aber sie ziehen zumindest gemeinsam an einem Strang. Ich tue mich ein bisschen schwer, das Ganze jetzt als Streit darzustellen, weil ich es hier in Berlin schon so erlebe, dass alle versuchen, eine konstruktive Politik miteinander zu machen. Und ja, sie sind da oft nicht einer Meinung, wie diese Politik konkret aussehen soll. Aber am Ende gelingt es dann doch, Kompromisse zu finden. Die sind nicht immer hundertprozentig super. Wir sehen das gerade beim sogenannten Tankrabatt. Ich glaube, da kann man in der Politik am Ende doch noch einiges besser machen. Aber dass da jetzt irgendwie ein Riss durch die Koalition gehen würde oder ähnliches, das kann ich nicht beobachten.
Robin Alexander, Sie sind der stellvertretende Chefredakteur der Zeitung Welt. Wie sehen Sie das? Gehen Sie mit Ihren Vorrednerinnen mit oder sind Sie da anders eingestellt?
Ich glaube, wenn man sich anguckt, was die wichtigen Themen waren, dann ist das eine erstaunlich zerstrittene Koalition. Also nehmen wir mal die Corona-Politik. Da würde ja wahrscheinlich jeder sagen, dass es ein wichtiges Thema ist. Da sind ja mit dem FDP-Justizminister und Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister eigentlich die beiden Antipoden des deutschen Corona-Diskurses in einem Kabinett vereinigt. Und wenn man das anguckt, was Herr Lauterbach erzählt und was die Regierung an Corona-Politik tut, sind das wirklich gegensätzliche Dinge. Ich darf auch an das Scheitern der Impfpflicht erinnern. Das ist ja auch keine Kleinigkeit. Ein zweites wichtiges Thema wäre vielleicht die Ukraine oder sicherlich die Ukraine. Da hat der Bundestag eigentlich gegen die führenden Ampelleute einen Entschluss getroffen, wo die Ampel dann einem Vorschlag der Union fast beigetreten ist, dass man schwere Waffen liefern soll. Und man muss nicht lange recherchieren, um bei FDP und Grünen Menschen zu finden, die sagen, warum kommt diese schweren Waffen nicht endlich? Was tut das Kanzleramt da? Ich könnte noch weitere Beispiele nennen, ich breche jetzt vielleicht mal ab. Aber dass eine Koalition in so zentralen Fragen der Zeit in unterschiedliche Richtungen zieht, das ist erstaunlich.
Also Sie haben jetzt inhaltliche Beispiele angeführt. Das heißt aber ganz konkret, Sie sehen eher gerade die Koalition auf Kurs Streit.
Naja, ehrlich gesagt, Stilkritik hilft ja jetzt nicht weiter. Also dass die Ampelprotagonisten gemeinsam eine schöne Optik inszenieren konnten zu Beginn der Koalition, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, habe ich auch nichts dagegen. Aber ich meine, die Themen der Zeit sind Corona, ist Ukraine, ist vielleicht jetzt oder sicher bald die Inflation. Und da kommt es darauf an, was wollen die? Was wollen die gemeinsam? Und da glaube ich, sind da doch größere Widersprüche, als wir zumindest in Deutschland aus früheren Regierungen kannten.
Aber da würde ich noch mal ganz kurz widersprechen wollen. Also gerade wenn wir uns die Große Koalition angucken, also SPD und Union in den letzten Monaten ihrer Regierungszeit, die haben sich öffentlich in die Haare bekommen. Da hat die Unionsfraktion dem widersprochen, was zum Teil im Kabinett beschlossen wurde. Also war auf Koalitionskurs mit dem eigenen Regierungshandeln. Insofern finde ich das ein bisschen hochgegriffen, jetzt zu sagen, so schlimm war es quasi noch nie. Sowas haben wir schon mal gesehen. Und wenn wir gucken auf die letzten letzte Koalition zwischen Union und FDP, wie die sich auch persönlich angegriffen haben, Gurkentruppe etc., das war ein ganz anderes Level, als wir das jetzt sehen. Ja, man geht sich inhaltlich in der Sache an, aber ich beobachte schon, dass es gerade in der Führungsriege, also gucken wir uns Scholz, Habeck und Lindner an, sowas wie ein ja, Nicht-Angriffspakt gibt. Man redet dort nicht schlecht übereinander. Man redet vielleicht durchaus schlecht über die Politik des anderen und kritisiert sie, aber es geht nicht gegen die Personen und das finde ich schon sehr auffällig.
Ja, aber schauen Sie, Habeck hat jetzt gesagt, der Tankrabatt, den hat die FDP ihm reingedrückt und das wäre eine Einladung der Konzerne gewesen zum Beutezug gegen den Staat. Wie stark, wie heftig soll denn eine Kritik werden?
Naja, er geht hier ganz klar inhaltlich vor und greift ja auch das auf, was Expertinnen und Experten schon auch in der Bundestagsanhörung dazu gesagt haben. Und in der ganzen Debatte im Werden dieser Entscheidung ist das immer wieder angesprochen worden. Und wie ich eben schon gesagt habe, es ist ja eine inhaltliche Kritik. Er sagt nicht, Christian Lindner, was für ein dummer Vorschlag.
Da würde ich jetzt auch gerne noch was zu sagen, denn es geht ja so ein bisschen auch um die Frage der Außenwirkung. Also ich würde Frau Büsker beipflichten wollen grundsätzlich, dass es natürlich inhaltliche, konstruktive Kritik auch im Miteinander einer Koalition immer möglich sein muss und sollte. Aber dass es auf der anderen Seite natürlich auch immer die Frage gibt, was kommt an? Also wie wird das wahrgenommen? Und diese Uneinigkeit, die dadurch ein Stück weit in den Vordergrund tritt oder die Irritation darüber, ob nicht eine solche Koalition dann geschlossen hinter solchen Projekten stehen müsste eigentlich, die kann natürlich zumindest temporär auch Irritation und Vertrauensverluste bei denjenigen auslösen, die von dieser Regierung regiert werden. Mhm. Also Stichwort politische Kommunikation. Ich glaube, es ist nicht immer ganz so einfach anzunehmen, dass die Menschen da so differenziert sind, wie wir es jetzt hier in der Runde miteinander versuchen, eben zu unterscheiden zwischen persönlicher und inhaltlicher Kritik einerseits und eben auch auszuhalten, dass selbst in einer Koalition, die ja selten eine Liebesheirat darstellt, tatsächlich auch das möglich sein soll. Und insofern, das finde ich, sieht man auch in den Umfragedaten der letzten Monate, ist man hin und her gerissen, wie man diese Koalition jetzt gegenwärtig wahrnehmen soll.
Und da finde ich ganz interessant, dass man in den Umfragewerten ja schon sieht, dass diejenigen, die sehr offen kommunizieren und auch mit den eigenen Zweifeln umgehen, in Klammern Robert Habeck, durchaus gute Umfragewerte haben, während diejenigen, die das nicht tun, eben nicht so gut dastehen bei den Umfragewerten.
Olaf
Scholz kommuniziert nicht offen und Christian Lindner verliert sich ja auch immer öfter in irgendwelchen staatsmännischen Stanzen.
Da möchte ich einhaken, weil Kommunikation ist ja eine Sache. Frau Reuschenbach, kommt es vielleicht auch darauf an, dass Herr Scholz seine Kabinettsmitglieder vielleicht zu sehr glänzen lässt?
Also er ist ja mit diesem Anspruch zumindest angetreten und ohnehin würde ich sagen, ist man mit einem wirklich einer hohen Messlatte an einem Novum im Kommunikativen und im Stil gemeinsam losgelaufen in diesem Bündnis. Also wenn man sich das nochmal vor Augen ruft, eben fiel ja schon die Formulierung der Fortschrittskoalition, aber auch man wollte politische Frontstellungen aufweichen, neue politische Kreativität entfachen. Ich erinnere an dieses Selfie, das da durch die sozialen Medien zirkulierte. Also man hat da wirklich selber die Latte enorm hochgelegt in der Frage, das ist wirklich was Neues und das soll auch wieder Lust machen auf Politik. Und umso deutlicher tritt natürlich jetzt zutage, dass die Realität und das, was die Realität und die großen Fragen der Zeit, Robin Alexander hat sie aufgeführt, jetzt einfordern, natürlich diesen Kurs ein Stück weit konterkariert. Und insofern ist Olaf Scholz meines Erachtens da auch in einer nicht ganz einfachen Situation, denn in diesem Bündnis haben ja FDP und Grüne fast gemeinsam so viele Prozente hinter sich vereinigen können wie die SPD als führende Regierungspartei. Das heißt, das Machtgewicht ist ein völlig anderes als in früheren Koalitionen auf Bundesebene. Und wenn man dann auch selbst, und da, glaube ich, kann man authentisch auch von Olaf Scholz sprechen, nicht so ein Kommunikator ist, dann kann zwar einerseits der Ansatz richtig sein, zu sagen, in so einem Bündnis müssen alle etwas gewinnen können, also jeder muss auch mal glänzen können, aber man ist schlussendlich natürlich der Bundeskanzler und in Krisenzeiten erwarten Menschen dann eben auch eine verstärkte Führung, also kommunikative Führung, auch durch den Bundeskanzler selbst.
Frau Büsker, Sie haben zu Beginn des Bündnisses auch hier im Deutschlandfunk häufiger kommentiert, diesem Bündnis eine Chance zu geben. Sie hätten sich eine Erzählung gegeben. Wenn Sie jetzt Frau Reuschenbach hören, ist diese Ampelerzählung des Fortschritts eingeholt worden von der Krisensituation, von der Kriegssituation, in der wir sind? Ist die Ampelerzählung auserzählt?
Auserzählt würde ich nicht sagen, aber natürlich sind wir alle eingeholt worden von der Realität. Niemand von uns hat diesen Krieg kommen sehen, haben ihn schon einige, aber niemand hat daran glauben wollen, dass es tatsächlich passieren könnte. Und er stellt ja am Ende unser aller Lebensrealität auf den Kopf, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Diejenigen, die jetzt durch die hohen Preise, durch die kriegsgetriebene Inflation betroffen sind, die merken das ganz enorm. Und natürlich muss die Koalition jetzt darauf in irgendeiner Form reagieren. Ich glaube schon, man muss sich das ja auch noch mal vor Augen führen. Die haben ja im Prinzip auch mit ihrer Bundestagsarbeit und in den Ministerien erst so richtig ab Januar anfangen können. Da mussten auch ganz viele Kommunikationswege neu aufgebaut werden. Bei der FDP und bei den Grünen war die Euphorie auch darüber groß, jetzt endlich in Regierungsarbeit eintauchen zu können, endlich mal was gestalten zu können. Und dann landet man direkt in so einer Ausnahmesituation außenpolitischer und in der Folge ja auch innenpolitischer Art. Das war, glaube ich, am Ende für alle ein Schock, für uns normale Bürgerinnen und Bürger und auch für die in der Politik. Und dieses was Neues schaffen, das war von Anfang an ja auch angelegt darauf, wie man miteinander umgeht. Also sozusagen, hier sind drei Parteien, die sich eigentlich nicht so richtig supergrün sind, die sich zum Teil auch verbal lange bekriegt haben. Also Christian Lindner hat gerne auch die Grünen auf Parteitagen gescholten, direkt angegriffen. Das macht er jetzt nicht mehr, weil man eben zusammenarbeitet. Und da musste man sich irgendwie zusammenfinden. Und es war klar, dass man auch die Unterschiede in der Öffentlichkeit immer wieder zu betonen versucht, um eigenständig wahrnehmbar zu bleiben. Das war immer das Narrativ, das eben die FDP auch gepflegt hat. Und genau das, Frau Reuschenbach hat es ja eben gesagt, wird in dieser Krisensituation jetzt so ein bisschen zu einer Problematik, weil natürlich die Öffentlichkeit in so einer Situation auch eine gewisse Geschlossenheit erwartet. Das ist ein Problem. Man wird gucken müssen, wie die damit umgehen. Ich finde, bisher gelingt es vergleichsweise gut, auch wenn gerade der Bundeskanzler, Frau Reuschenbach, da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen, mit seiner Art der Kommunikation am wenigsten dazu beiträgt.
Herr Alexander, Sie beobachten für die Welt seit Jahren das Kanzleramt. Ist es so, dass Herr Scholz als Kanzler zu wenig kommuniziert?
Also ich würde Sie wirklich sehr gerne aus der Welt der Narrative, der Kommunikation, der Bilder und der Umgangsformen zurückholen zurück in die Wüste der Fakten führen. Weil ehrlich gesagt, es ist doch völlig egal, ob der Scholz uns das gut erklären kann oder nicht. Wir müssen doch erstmal prüfen, ob der was Gutes macht oder nicht. Und was sind die Themen dieses Herbstes? Wir haben jetzt eine Corona-Sommerwelle. Wir kommen in eine Corona-Situation im Herbst, absehbar. Diese Koalition kann sich nicht auf Maßnahmen einigen bisher. Noch nicht mal auf Maskenpflicht. So, über die Ukraine haben wir schon gesprochen. Die Ampel hat überlegt, das war ja eines ihrer Projekte, den Kampf gegen den Klimawandel über die gezielte Verteuerung von Kraftstoffen zu machen, über das Instrument der CO2-Bepreisung. Wenige Monate später in einer Panikreaktion, weil der Sprit von selbst teuer wird, wird ein Tankrabatt beschlossen. Also das Gegenteil, das Aussetzen eines Preissignals, das doch eigentlich der Königsweg sein soll, um unser Verhalten zu ändern. Also ich würde wirklich sagen, lassen Sie uns nicht rezensieren, ob Olaf Scholz der bessere Erzähler als Robert Habeck ist oder umgekehrt, sondern lassen Sie uns wirklich gucken, was sind die Probleme, was sind die Lösungen, weil wir dieses Land kommt in harte Zeiten und es ist gut zu wissen, was die Leute, die uns regieren, tun.
Das stimmt, aber wenn ich da noch mal einhaken darf, da tut ja beispielsweise auch das Wirtschaftsministerium im Moment eine ganze Menge, um eben die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Also was dort umgesetzt wurde, ich nenne nur das Beispiel LNG-Terminals. Wir haben uns 4 schwimmende Terminals gesichert. Bis zum Jahresende wird in Wilhelmshaven voraussichtlich das erste ans Netz gehen, sodass LNG in Deutschland ankommen kann. Anfang kommenden Jahres dann das zweite in Schleswig-Holstein. Das ist etwas, was für die Grünen bis Anfang dieses Jahres vollkommen unmöglich war. Also die haben dann U-Turn hingelegt und gehen jetzt in eine völlig andere Richtung. Wir kaufen jetzt Fracking-Gas aus den USA ein. Das hat Robert Habeck umgesetzt. Wir sind mit Katar im Gespräch. Im Moment sind noch die Vertragsverhandlungen schwierig, weil die Kataris so lange Verträge haben wollen, die eben mit unserer Klimapolitik nicht in Einklang zu bringen sind. Und all das hat eben auch diese Koalition umgesetzt. Ich will mich da jetzt überhaupt nicht zur Verteidigerin dieser Ampel machen. Und
aber schauen Sie, was Sie gerade ansprechen, das ist doch wirklich ein interessanter Punkt. Punkt. Ich möchte Ihnen gar nicht
Ihre Begeisterung... Ich hätte ihn auch gerne zu Ende gemacht.
Ja, bitte.
Frau Büsker, machen
dachte,
Sie
wir hätten schon.
Und dann Herr Alexander.
Also ich möchte gar nicht diese Koalition in den Himmel loben, aber ich finde, bei all den Problemen, die Sie vollkommen zu Recht ansprechen, insbesondere die Pandemiepolitik, muss man eben auch anerkennen, dass hier Dinge umgesetzt werden, gerade in der Energiepolitik. Wenn ich mir auch heute angucke, Wind-an-Land-Gesetz, da wird etwas vorangebracht, was über Jahre gestockt hat und da passiert dann am Ende doch eine ganze Menge. Nächste Woche voraussichtlich Abschaffung Paragraph 219a. Das ist total easy peasy durch diese Koalition durchgegangen. Es passiert schon auch ein bisschen was. Das muss man, finde ich, auch anerkennen.
Jetzt, Herr, ich möchte Ihnen Ihre Begeisterung gar nicht ausreden. Aber
es ist
schauen
keine
Sie,
Begeisterung. Ich gucke mir nur auch die Fakten an.
Schauen Sie, Sie sprechen die Energiepolitik an. Ja? Robert Habeck reist nach Schwedt zu der Raffinerie, die am Ende dieser Drohsparpipeline ist. Und er sagt, wir müssen runter von diesem russen Öl. Und das wird Christian Lindner euch bezahlen. So, dann verhandelt die Bundesregierung in Brüssel, dass diese Drohsparpipeline erstmal weiter offen bleibt. Das ist auch ein Widerspruch, den man benennen muss. Und so können wir den durch die Corona-Inflation zur Ukraine, das können wir alles besprechen. Und ich glaube, oder nehmen Sie das aktuellste Beispiel. Es geht jetzt in die Haushaltsverhandlung. Im Koalitionsvertrag steht, Sie wollen zurück zur Schuldenbremse. Mhm. Am Wochenende haben mehrere SPD-Parteigremien beschlossen, runter von der Schuldenbremse. Frau Esken, die Parteivorsitzende, stellt das in Frage. Auch und aus den Grünen gibt es solche Ansagen. Also wir stehen am Beginn einer, vielleicht, wenn wir Pech haben, europäischen Finanzkrise. Und was bitte ist die Finanz- und Fiskalpolitik dieser Bundesregierung?
Gute Frage. Ist das der Knackpunkt? Frau Reuschenbach, ich möchte Sie gerne wieder zurück reinholen in die Runde. Ist das der Knackpunkt, die ganzen Steuerverteilungsfragen, Finanzfragen?
Naja, wir haben ja, als dieses Bündnis geschmiedet wurde, gemeinhin doch in breiter Einigkeit diesen Koalitionsvertrag genau an dieser Stelle immer mit einem wunden Punkt versehen. Also immer da, wo es ums Geld geht, wird es schwierig, um es etwas einfach auszudrücken. Also das betrifft die Schuldenbremse, den ausgeglichenen Haushalt, die Finanzierung von zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen. Und da ist dann eben natürlich aus der Perspektive des letzten Herbst eine fortdauernde Corona-Politik und insbesondere der Krieg in der Ukraine und die Inflation noch gar nicht richtig eingepreist. Also ja, ich glaube, das ist schon eine Zerreißprobe für ein solches Bündnis, zumal die FDP meines Erachtens durch die letzten Wahlergebnisse in einer gewissen schwierigen Gemengelage angekommen ist, die einerseits Profilschärfung und andererseits aber auch koalitionär sein irgendwie übereinzubringen erfordert. Und da sind natürlich die Inflation mit dem ausgeglichenen Haushalt nicht vereinbar, die Corona-Politik ebenfalls nicht, auch Klimaschutz und der Verbrennungsmotor und vieles andere geht nicht überein. Und das wird schwierig werden, ganz bestimmt. Aber ich würde gerne trotzdem noch mal auf das, was jetzt gerade eben diskutiert wurde, Stichwort, was wird wirklich gemacht, was wird umgesetzt, auch noch mal mit der Kommunikationsbrille schauen wollen. Denn ich würde schon sagen, kommunizieren heißt ja vor allem, wenn man es gut meint, erklären. Und zum Beispiel erklären, warum man Dinge umsetzt, warum man Dinge nicht umsetzt oder warum man plötzlich völlig konträr zu dem handelt, was man ursprünglich mal vertreten hat. Und das würde ich sagen, da ist tatsächlich momentan die Situation in der Koalition schwierig, weil ein Beispiel, wie Herr Alexander es gerade gebracht hat mit dieser Pipeline, eben dann nicht hinreichend erklärt wird. Also dann müsste man eben auch Positionswechsel transparent machen und vielleicht auch zugeben, dass einem gerade nichts Besseres einfällt, aber dass es eben eine Erklärung gibt. Und da fehlt mir gegenwärtig vor allen Dingen von Seiten der SPD Ministerinnen und Minister und des Bundeskanzlers was, aber da fehlt mir auch ein bisschen die FDP in ihrem Rollenverständnis. Mhm. Geht es jetzt wirklich um Profilierung oder geht es darum, in dieser Koalition konstruktiv mitzuarbeiten?
Sie bereiten mir da so ein bisschen die Brücke, weil Sie meinten vorhin, die ganzen Steuerfragen etc., die sind so ein bisschen über die Finanzfragen ausgeblendet. Jetzt sehen wir, wir haben jetzt mehrere inhaltliche Beispiele angeführt. Ist die FDP das Problem in der Koalition derzeit? Herr Alexander, ich glaube, Sie wollten sowieso eben was sagen.
Na, das kommt darauf an, von welchem Standpunkt Sie diese Frage beantworten. Es gibt sicherlich Leute, die Fans der Grünen und Roten sind, die FDP immer schon für ein Problem hielten. Aber Sie werden auch jemanden finden, der sagt, die Grünen sind das Problem.
Das ist Ansichtssache, ist es ja sicherlich klar. Aber Frau Reuschenbach hat ja eben auch schon erwähnt, ja, offenbar gibt es Sorgen, in der Partei nicht performen zu können.
Das Interessante war doch, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde, haben doch viele Leute kommentiert, boah, da hat die FDP aber eine Menge durchgesetzt. Das war ja so die erste Kommentarwelle, interessanterweise. Nur jetzt kommt man halt dahin, dass das auch materielle Politik werden muss. Also die Schuldenbremse, der nächste Haushalt, der sozusagen wieder ohne diese dramatische Neuverschuldung auskommen muss. Das ist ja keine FDP-Idee, das war ja auch die Politik von Finanzminister Scholz, von Finanzminister Schäuble, von Bundeskanzlerin Merkel. Das war ja das Erfolgsrezept der Deutschen in den letzten 10 Jahren so. Und die Frage ist ja jetzt weniger, ob die das wollen und wie sie es erklären, sondern ob sie es schaffen.
Was muss dafür geschehen?
Naja, es muss ein Haushalt aufgestellt werden, wo die Neuverschuldung runterkommt. Und um Ihren Hörerinnen und Hörern da so eine Idee von zu geben, der Haushalt ist über den Daumen 500 Milliarden Euro, also der jetzige. Ja? Davon sind 140 Milliarden neue Schulden. Also können Sie sich vorstellen, was da sozusagen jetzt weggespart werden muss. Und da gibt es ein paar Tricks. Ne? Also die haben ja Corona-Milliarden, 60 Corona-Milliarden werden zum Klimaschutz umetikettiert. Dann soll die alte Flüchtlingsreserve, die mal Wolfgang Schäuble angelegt hat, das ist auch noch über 40 Milliarden Euro, das soll auch noch verfeuert werden. Aber das ist alles, das wird knirschen. Mhm. Das wird wirklich schwierig. Und da erst beweist sich ja, ob eine Politik sozusagen wirklich eine Politik ist. Weil Ausgabenwünsche von verschiedenen Menschen hintereinander schreiben, ist ja leicht. Die Frage ist ja immer, wenn nicht mehr für alles Geld da ist. Die Priorisierung ist eigentlich die Politik. Und die kommt erst jetzt.
Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio, Sie haben eben Robin Alexander zugestimmt.
Ja, in der Tat. Und ich glaube, das wird für die FDP eben auch noch sehr, sehr ungemütlich, weil im Moment eigentlich kein Tag vergeht, an dem die Partei das Stichwort Schuldenbremse wieder bekräftigt. Und wenn man sich die aktuelle Haushaltsplanung anguckt, gerade die 60 Milliarden, die Alexander gerade angesprochen hat, da ist eine Klage der Union anhängig. Also das geht vor Gericht. Und wenn das zu Ungunsten der Bundesregierung ausfällt, dann ist die FDP, dann steht die sehr ungünstig da. Die Partei macht ja de facto im Moment Dinge, die sie selbst in Opposition wahnsinnig kritisiert hätte, in Klammern auch den Tankrabatt, weil es marktwirtschaftlich einfach ein Harakiri-Vorhaben ist. Und wir hatten eben schon als Aspekt die letzten Landtagswahlen genannt. Es gibt in diesem Jahr noch eine Landtagswahl, Niedersachsen. Und da rechnet sich die FDP schon auch noch ein bisschen was aus. September steht dann an. Und ich bin sicher, dass wir vorher noch die Debatte über ein weiteres Entlastungspaket bekommen. Das bedeutet dann wieder zusätzliche Milliarden, die voraussichtlich ausgegeben werden. Und die FDP wird da auch punkten möchten mit Aspekten der Entlastung. Christian Lindner hat schon mal so leise durchklingen lassen in den vergangenen Wochen, dass man am Ende auch nicht alles ausgleichen kann. Aber ich glaube eben auch nicht, dass die FDP die Partei sein will, die ihren Wählerinnen und Wählern sagt, dass sie Wohlstand aufgeben müssen zum Wohle der Schuldenbremse. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für die Partei in den kommenden Monaten sehr ungemütlich wird. Die Tatsache, dass die Pandemie unter Umständen zurückkehren könnte sich, so zynisch das jetzt klingen mag, als Vorteil für die Partei erweisen, weil sie damit wieder ein Thema hat, mit dem sie bei Wählerinnen und Wählern punkten kann. Das war ja in den vergangenen Jahren ein ganz entscheidendes Momentum für die Partei, eben mit der Betonung der Freiheit, auch Wählergruppen für sich zu mobilisieren. Das könnte dann mit Blick auf den Herbst sich wieder positiv auch für die Partei entwickeln, aber dann wiederum auch negativ, wenn man eben den Wählerinnen und Wählern erklären muss, warum man ihre Gesundheit nicht schützt.
Hier hake ich mal ganz kurz ein. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Unser Thema Streit und Schulterschluss in der Ampelkoalition. Harmonie geht anders. Mit dabei sind der Journalist Robin Alexander, die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach und die Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondentin Ann-Kathrin Büsker. Die FDP, darauf haben wir uns die letzten Minuten konzentriert. Frau Reuschenbach, Sie dazu. Hat die FDP derzeit in der Situation am meisten zu verlieren in der Koalition?
Ja, ein Stück weit würde ich das schon sagen, zumindest weil ihre AnhängerInnen auch unruhiger sind als zum Beispiel die der Grünen. Also das finde ich ist ja was wenig eigentlich Berücksichtigung oder Beachtung findet in der Debatte. Die Grünen wirklich sind ja also so fundamental abweichend von dem unterwegs, was sie über Jahrzehnte hinweg vertreten haben, was auch an der Basis der Grünen Basis immer ein, ich würde mal sagen, so ein Markenkern ausgemacht hat. Und trotzdem hat man relativ viel Ruhe in der Partei. Man hat wenig Diskussion, keine Führungsfragen, keine Zweifel, die öffentlich oder in großem Stil artikuliert werden. Vielleicht mit Ausnahme von Toni Hofreiter, der da jetzt auch in eine interessante Rolle geraten ist in der Partei. Aber in der Tat, ich glaube, für die FDP steht es da ein bisschen schwieriger und erinnere da auch noch mal an die letzte Regierungsbeteiligung, die für die FDP ja alles andere als gut ausgegangen ist. Also man ist ja aus der Regierung aus dem Bundestag geflogen. Und das hatte sicherlich auch damals damit zu tun, dass man zentrale Wahlversprechen in diesem Koalitionsbündnis damals mit der Union nicht einlösen konnte. Mhm. Und diese Frage wird man natürlich jetzt erneut stellen müssen. Also was von dem, womit die FDP ins Rennen gegangen ist, wohlgemerkt in eine Koalition, für die Christian Lindner ja noch kurz vor der Wahl die Fantasie fehlte, die er als inhaltlich abwegiges Szenario bezeichnete. Wie kann man jetzt glaubhaft machen, dass man trotzdem FDP-Politik umsetzt, ohne in eine fundamental oppositionelle Rolle gegenüber den beiden Partnern zu geraten? Das halte ich schon für eine sehr große Herausforderung, insbesondere auch in der Abgrenzung zu den Grünen, die eben bei den letzten Landtagswahlen anders als die FDP wirklich Aufwind und auch in den Zustimmungswerten, Frau Büsker hatte das ja eben auch angesprochen, für ihre Regierungsmitglieder wirklich sich sehr souverän darstellt.
Aber am Ende ist es ja eine Koalition. Sie haben vorhin gesagt, teilweise, dass man an einem Strang zieht, zumindest an irgendeinem Strang. Die FDP kann verlieren. Geht es aber nicht darum, auch innerhalb der Koalition auf die FDP je nachdem auch zugehen zu können? Frau Büsker.
Entschuldigung, ich war gerade ganz kurz abgelenkt, weil ich mir so ein paar Stichworte notiert habe und vielleicht auch, ohne Ihre Frage ausweichen zu wollen, den Gedanken teilen möchte. Also wir haben in diesem Sendungstitel das Stichwort Harmonie. Sie haben jetzt gerade von Verlieren, von Gewinnen gesprochen, was so Worte sind, die mit Wettbewerb zu tun haben. Also wir reden gerade über die deutsche Politik unter den Stichworten Harmonie und Wettbewerb. Und irgendwie hatte ich gerade den Gedanken, dass es mir so surreal erscheint, auch eingehend auf das, was Robin Alexander gerade gesagt hat, auf die Fakten guckend. Wir haben gerade einen Krieg in Europa und wir diskutieren gerade intensiv darüber, ob die Bundesregierung in Deutschland in Harmonie zusammenarbeitet und wer verlieren oder wer gewinnen könnte. Und irgendwie, ich habe gerade mit dieser Diskussion tatsächlich auch ein bisschen Bauchschmerz und es fühlt sich nicht richtig an.
Aber ist nicht das Auftreten, das sind ja wichtige Gedanken, die Sie auch äußern. Das Ding ist, gerade, man sieht ja, so ein Streit zum Beispiel um einen sogenannten Tankrabatt generiert so viel Aufmerksamkeit, dass er ja eigentlich von den wesentlichen Dingen ablenkt.
In der Tat, ja, das stimmt.
Und wie kann die Koalition das umgehen? Wie schafft sie das, aus diesen Dynamiken, Mechanismen herauszukommen, Frau Büsker?
Die Frage reiche ich gerne an Robin Alexander weiter.
Das ist ja nett. Also erstmal wollte ich noch sagen, was mich gerade erstaunt hat, wir haben hier so getan, als wäre die Einhaltung der Schuldenbremse so ein FDP-Lieblingsprojekt. Das steht im Grundgesetz.
Aber es ist auch FDP-Projekt.
Nein, aber auch
eine beipflichten.
Also auch eine Bundesregierung von absoluter grüner Mehrheit, wo Herr Habeck alle Ministerposten und den Kanzler hat, müsste die Schuldenbremse einhalten.
Ja, aber wir haben auch
das
immer noch den Mechanismus der Krisensituation, der ja eben auch jetzt angewendet wurde. Und auch das könnte man im kommenden Jahr, wenn immer noch Krieg in Europa ist, nochmal umsetzen.
Weil nochmal 140 Milliarden holen? Ja. Und ehrlich gesagt, das Sondervermögen Bundeswehr ist schon gezielt vorbei konstruiert an der Schuldenbremse. Das kann nicht gleichzeitig die Suspendierung der Schuldenbremse auslösen. Also man kann sich nur für einen Trick entscheiden, aber beide gleichzeitig geht nicht. Also wer immer die Regierung stellte in Deutschland, wenn er keine grundgesetzändernde Zweidrittelmehrheit hat, und die kriegt er nicht ohne die Union, muss einen Plan vorlegen, wie er die Schuldenbremse einhält. Egal, ob es Herr Lindner ist oder Herr Habeck. Und dem muss sich diese Koalition auch stellen. Also das ist ehrlich gesagt auch, jetzt will ich nicht apodiktisch klingen, aber das ist dann auch etwas, das muss eine deutsche Bundesregierung bringen.
Bringen ist ein gutes Stichwort. Ich möchte nochmal zurückkehren auf das, was ich vorhin formuliert habe. Wie kommt die Koalition aus diesen Mechanismen raus, beziehungsweise auf diese Außenwirkung, dass es nur um die kleinen Dinge geht, während in Europa ein Krieg herrscht? Frau Rauschenbach, vielleicht haben Sie eine Antwort.
Also ja, ich würde sagen, ein bisschen zumindest auf den Bundeskanzler vor allen Dingen blickend, waren für mich die letzten Wochen häufig davon gekennzeichnet, dass man Standpunkte zwar bezogen, aber nicht so wirklich dann erläutert und erklärt hat. Und ich glaube, da braucht es jetzt, wenn man wirklich eine Fortschrittskoalition sein will, nochmal die Rückkehr an einen gemeinsamen Tisch und die Frage danach, heißt Fortschritt nicht auch Resilienz beziehungsweise den Dingen einen Schritt voraus sein zu wollen. Dass das in einem Krieg nicht funktioniert, ist unbestritten. Das haben uns die letzten Wochen gelehrt. Aber die anderen Themen, die schon angesprochen wurden, insbesondere die Corona-Politik für den Herbst, die Klimaschutzmaßnahmen und jetzt auch die Haushaltsberatung sind natürlich Themen, wo man durchaus ja, diesen vorausschauenden Gedanken fassen könnte und dann auch erklären muss, warum man sich für dieses oder jenes entscheidet. Und da, ich weiß nicht, ob es eine Kabinettsklausur sein muss oder was auch immer es sein könnte, ist, glaube ich, vor allen Dingen einfach die Koalition selbst gefordert, von diesem kleinen Abstand zu nehmen und sich dann nicht auf Twitter oder sonst wo in diesen Debatten zu verhaken, sondern sich auch selber wieder in dieser großen Dynamik, ich nehme jetzt leider doch nochmal den Narrativbegriff auf, wieder zu verordnen, die man ja ursprünglich formuliert hat, als man gesagt hat, man will auf der Höhe der Zeit sein.
Wir haben hier quasi eine Diskussion in der Diskussion, wie mir scheint. Ein Spannungsfeld zwischen Außenwirkung, narrative Erzählung und den Fakten, auf die Herr Robin Alexander verweist. Ich möchte versuchen, einen Vergleich mal zu ziehen, damit wir vielleicht auch ein bisschen mehr die Ampelkoalition einordnen können. Natürlich, wenn wir jetzt nochmal einen Vergleich bemühen mit der Koalition aus Union und SPD, dann waren das natürlich ganz andere Zeiten, in denen die koaliert haben und die Regierungsarbeit gemacht haben. Aber vielleicht gelingt es dennoch ein Vergleich. Was, gab es dort etwas, was eher für den Zusammenhalt, für den Kit, für eine gemeinsame Linie gesprochen hat? War es das Personal? Herr Alexander, vielleicht haben Sie eine Antwort.
Ich würde diese persönlichen Dinge nicht überschätzen. Das sind alles Profis. Also niemand dort ist eine Mimose oder ist schnell gekränkt. Das sind alles Profis. Es geht tatsächlich um die Sache. Und da war das ja eigentlich in der letzten GroKo gar nicht einfach. Wenn Sie überlegen, die SPD, ist da in die letzte GroKo, wäre vom Bundespräsidenten reingeprügelt worden. Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind zwei Vorsitzende gewählt worden, die eigentlich raus wollten aus der GroKo. Aber trotzdem hatten es ja Merkel und Scholz als der Vizekanzler und der entscheidende SPD-Protagonist geschafft, bestimmte Dinge gemeinsam zu tun. Also denken Sie an die EU-Recovery-Fonds. Also das erste Mal Brüssel Geld im Süden Europas ausgeben darf, das auf den Finanzmärkten aufgenommen wird und von Nordeuropäern und Osteuropäern zurückgezahlt wird. Das muss man inhaltlich nicht mögen, aber das ist eine richtige, substanzielle, materielle Veränderung der deutschen Europapolitik gewesen. Und dafür hatte diese Koalition die Kraft. Und bei der Ampel steht dieser Test noch an. Also jetzt haben wir das Thema Inflation. Das ist ein dramatisches Thema. Ja. Bisher wissen wir, Olaf Scholz möchte eine konzertierte Aktion machen. Die konzertierte Aktion ist ein 50 Jahre alter Begriff, die meint, Arbeitgeber, Gewerkschaften und die Bundesbank treffen sich mit der Regierung und überlegen, wie sie gemeinsam Lohnpreisspiralen verhindern können. Nun gibt es ja gar keine Bundesbank mehr, die über Geldmengen oder Zinshöhen entscheidet. Das entscheidet ja die EZB. Also wir wissen ja noch wirklich gar nicht, was ist der Plan von Olaf Scholz zur Bekämpfung der Inflation. Und deshalb ist es auch schwierig, dazu eine Einschätzung zu geben.
Und was ich bei dem Thema eben auch problematisch finde, ist ja die Tatsache, dass die Energiepreise absehbar nicht wieder runtergehen werden. Wir haben jetzt eine kurzfristige Entlastung geschaffen durch das schöne 9-Euro-Ticket, durch den schönen Tankrabatt, der so ein bisschen vielleicht bei den Menschen ankommt und so einen kurzfristigen Puffer. Es gibt eine Energiepauschale, die Bürgerinnen und Bürger bekommen, aber am Ende auch nicht alle und sie müssen die dann auch noch versteuern. Und es wird so ein bisschen der Eindruck aufgebaut, ja, wir helfen euch kurzfristig und danach wird es vielleicht besser. Es wird ja nicht mehr besser. Wir werden jetzt auf eine absehbare Zeit enorm hohe Energiepreise haben. Und wenn es richtig schlimm kommt, dann wird es zum Herbst sogar richtig unangenehm. Und dann droht uns unter Umständen sogar sowas wie Teile der Industrie runterzufahren, was dann Auswirkungen auf die Gehälter der Menschen haben wird. Eventuell müssen wir unsere Heizung zu Hause tatsächlich auch mal runterdrehen, wenn wir kein Gas mehr aus Russland bekommen sollten. Gazprom hat ja heute noch mal Nord Stream 1 weiter runtergedreht. darunter geregelt. Also man spielt da auch politisch ja ein bisschen mit Europa von Seiten Russland. Also wir haben einfach absehbar eine enorm schwierige Energiesituation und ich sehe politisch noch nicht so richtig den Hebel, wie man damit umgehen möchte und auch noch nicht die angemessene offene Kommunikation den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Das macht mir Sorge.
Das sind natürlich Dinge, die innerhalb Berlins, innerhalb Deutschlands diskutiert werden, innenpolitischer Art. Vieles wird wahrscheinlich auch daran liegen, wie der Krieg weitergeht. Und da möchte ich gerne mal weiter voranschreiten innerhalb unserer Diskussion. Ich habe bereits erwähnt, Herr Alexander, für die Welt beobachten Sie seit Jahren das Kanzleramt. Und ganz aktuell steht ja im Raum, ob Kanzler Scholz in Kürze mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Regierungschef Draghi in die Ukraine reist. In Berlin wurde die Reise ja weder bestätigt noch dementiert, aber mal abgesehen vom Reisetermin, ist man sich in der Regierung überhaupt einig? Auch da nochmal die Frage, ist man da überhaupt einig, was man nach Kiew mitbringen sollte?
Nein, also die Unterschiede sind da ja offen zutage. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Grünen und Teile der FDP sich eine schnellere und entschlossenere Lieferung von Waffen gewünscht hätte. Und dass es in der SPD Kräfte gibt, denen schon das zu weit geht, was bisher geliefert wurde. Also steht ja offen zutage, dass man da unterschiedliche Einschätzungen hat in der Russlandpolitik. Das gelingt im Moment zusammenzuhalten. Es ist sicher so, gäbe es einen grünen Kanzler, wäre der schon längst in Kiew gewesen. Also das ist, ich meine, Robert Habeck war ja schon im Wahlkampf an der Front, also vor der Invasion. Und da hat die grüne Partei ja auch eine ganz andere Geschichte als die SPD. Das ist ja, also sowohl in der Corona-Frage als auch in der Frage Ukraine-Russland-Krieg gab es eigentlich mehr schwarz-grüne Gemeinsamkeiten als Ampel-Gemeinsamkeiten im letzten halben Jahr. Das ist schon interessant.
Bemerkenswert finde ich, dass inzwischen fast das halbe Kabinett in der Ukraine war und der Kanzler noch nicht.
Das heißt, für Sie kommt eigentlich die Reise zu spät?
Ja, aber hallo, viel zu spät. Es war auch ein bisschen ein Eiertanz und ein Affentheater, was die SPD an der Stelle veranstaltet hat. Und auch die Befindlichkeiten, die da zutage getreten sind, das fand ich höchst befremdlich.
Wirklich. Frau Reuschenbach, sehen Sie das ebenso oder folgt der Kanzler vielleicht seinem eigenen Takt?
Also das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Also ich glaube schon, dass Olaf Scholz in dieser Sache seinem Takt ein Stück weit folgt. Er hat ja auch zwar sehr spät, also Wochen später, so eine Begründung nachgeschoben, warum er bislang nicht gefahren sei. Das hatte unter anderem mit der Ausladung des Bundespräsidenten begründet. Ich würde aber sagen, also stimme Frau Büsker zu in dem, was sie gerade gesagt hat und glaube, das erhöht den Druck auf diese Reise jetzt. Weil wenn alle schon da waren und jeder was versprochen oder mitgenommen hat, dann stellt sich natürlich die Frage, was tut Scholz jetzt? Und folgen dann tatsächlich die ja auch von Herrn Alexander nochmal monierten schnelleren Lieferungen oder neue Lieferungen? Also was ist die Ankündigung, was ist der konkrete Output eines solchen Besuchs oder ist es dann doch Symbolpolitik? Ich erinnere mich gerade so ein bisschen mit Unbehagen an das Bild von Olaf Scholz und Emmanuel Macron vor dem Brandenburger Tor, wo man also auch so schulterschlussartig in den Ukraine-Flaggen angestrahlt da Bilder produziert, aber eben keine konkreten Ergebnisse. Und das, glaube ich, ist jetzt schon auch der Maßstab der Öffentlichkeit, also auch derer, die diese Reise beobachten werden, zu fragen, was ist denn das, was wirklich am Ergebnis an deren Ende steht.
Und ich stelle mir auch ganz konkret die Frage, was will Olaf Scholz jetzt ganz konkret mitbringen? Also eigentlich aus ukrainischer Perspektive müsste, wenn diese Reise stattfindet, Macron, Draghi und Scholz, müssten sie den Beitrittsstatus mitbringen. Das können sie aber nicht ohne den Rückhalt der anderen EU-Staaten. Und wenn jetzt tatsächlich diese Reise morgen stattfindet, der Beitrittsstatus nicht mitgebracht wird und Deutschland dann in der kommenden Woche, wenn die Ausbildung der ukrainischen Soldaten abgeschlossen ist, 7 Panzerhaubitzen in die Ukraine schickt, ich weiß nicht, wie groß der Jubel dann tatsächlich dort sein wird.
Ja, Alexander? Wie sehen Sie
ja, das
sehen Sie
damit, ähnlich.
Frau Büsker, also, mit? Okay.
Ja, weil Olaf Scholz hat ja eigentlich die Kriterien für eine erfolgreiche Reise selbst benannt, indem er ja gesagt hat, keine Symbolpolitik, kein Fototermin, nicht mit leeren Händen. Dann muss man ja die Frage stellen, was hat er? So, und da gibt es Waffen. Ich möchte die Hörer nicht damit quälen, dass ich das immer wieder sage, aber das ist wirklich, die ukrainische Armee gerät ja gerade im Donbass in eine sehr schwierige Lage. Also das ist jetzt wirklich dringend. Und wenn er das nicht will, ist das tatsächlich dieser Beitrittsstatus. Und da teile ich die beschriebenen Bedenken. Wobei es auch bemerkenswert wäre, weil bisher hat das Kanzleramt ja immer durchblicken lassen, dass man die sehr aktive Ukraine-Politik der EU-Kommissionspräsidentin von Frau von der Leyen eher ein bisschen skeptisch sieht. Ja, also wenn Scholz dort jetzt auf den Beitrittsstatus ginge, hätte er eigentlich fast einen kleinen Kurswechsel gemacht.
Aber vielleicht innerhalb der eigenen Reihen doch Unterstützer noch gefunden?
Was meinen Sie mit eigenen Reihen?
Also innerhalb der Ampelparteien. Ich meine, es gibt ja Befürworter. Einige
Befürworter. Naja, bei der Frage ist es ja so interessant, da ist ja Olaf Scholz Problem die eigene Fraktion. Also da, die Bedenkenträger sitzen in der SPD-Fraktion und da gibt es bei den Liberalen und den Grünen eher Leute, die weitergehen wollen würden.
Frau Reuschenbach, Sie haben zugestimmt.
Ja, ich würde da absolut beipflichten. Und das ist ja auch ein bisschen eine... Da wird die SPD von ihrer Geschichte eingeholt, dass dieses Fremdeln mit Olaf Scholz ja doch ein Stück weit die Identität dieser Partei auch begleitet hat in den letzten Jahren. Und jetzt ist es wieder im Grunde so, dass er durchaus offensichtlich, also soweit man das aus der Außenperspektive auch als Wissenschaftlerin wahrnehmen kann, bereit wäre, da an der einen oder anderen Stelle mit den Mitkoalitionären weiterzugehen und dann eben in der eigenen Partei das Problem hat. Und ich glaube wirklich, dass das den Druck auf diesen Besuch enorm erhöht. Und im Zweifel, wir reden ja über Streit oder Schulterschluss, es geht um Außenwirkung und Harmonie, natürlich auch dann wieder neue Fragen reproduzieren wird in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, die dann auch noch diese Haushaltsberatung flankieren würden, die natürlich fragen, was ist denn jetzt die Ukraine-Politik der Bundesregierung? Wo spricht man denn mit einer Stimme? Was ist jetzt mit dieser Verteidigungsministerin? Also dann werden wieder Fragen aufgerollt, die man offensichtlich auch kommunikativ bislang nicht stillen und beantworten konnte, zufriedenstellend. Und insofern, glaube ich wirklich, der Druck auf diesen Besuch ist hoch. Und die von Herrn Alexander nochmal aufgezählten, selbstgewählten Kriterien des Bundeskanzlers werden auch der Maßstab sein, an dem man einen solchen Besuch dann messen wird.
Und ich befürchte, dass die Unterstützung innerhalb der deutschen Bevölkerung, dass Deutschland hier Unterstützung für die Ukraine leistet, auch wegen der Aufmerksamkeitsspanne langsam nachzulassen droht. Aber auch, wenn dieser Krieg länger dauert und die Preissteigerungen, über die wir schon gesprochen haben, stärker werden, wenn die Menschen also die Folgen stärker selbst zu spüren bekommen, auch das wird, glaube ich, noch mal was mit der Bereitschaft zu investieren sozusagen machen. Und wenn da die Bundesregierung keinen klaren Kurs hat, für den sie die Bevölkerung auch gewinnen kann, dann weiß ich auch nicht, wie gut sich das entwickelt.
Welchen klaren Kurs würden Sie sich denn wünschen? Ich meine, Sie haben jetzt aufgefächert, das sind große Fragen außenpolitisch, die Position gegenüber Russland, Unterstützung für die Ukraine, innenpolitisch die Inflation, die Aufmerksamkeitsspanne womöglich schmälern könnte. Frau Büsker, haben Sie da eine Idee oder Frau Reuschenbach, wer auch immer eine Idee hat, kann nach vorne gehen. Wie löst man dieses Problem, diesen Spagat?
Also ich würde mich an einer Stelle vorwagen, ja, oder Herrn Alexander dann, vielleicht erstmal den Vortritt lassen.
Nein, ich wollte Sie nicht.
Nee, bitte. Alles gut, machen Sie mal.
Herr Alexander, Sie haben den Vortritt bekommen.
Gerne. Also ich finde, das Argument mit der Aufmerksamkeitsspanne ist als Beobachtung richtig. Das darf aber in so einer entscheidenden Frage, also in einer Frage von Krieg und Frieden, in einer Frage, wie sieht Europa in 10, 15 Jahren aus, darf das für eine Regierung kein Kriterium sein. Also Konrad Adenauer konnte auch die Westbindung nicht
mehr. Alexander.
Ja, dann schließe ich.
Dann schließen Sie und wir finden den Schluss. An dieser Stelle müssen wir leider zum Ende kommen. Wir haben über die Ampelkoalition gesprochen, über die Herausforderungen außenpolitisch, aber auch innenpolitisch diskutiert haben. Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Freien Universität Berlin, Robin Alexander von der Zeitung Welt und meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Mein Name ist Christoph Schäfer. Ich bedanke mich an allen Gästen hier in der Runde, aber auch an all diejenigen, die zugehört haben. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.